herzliches Hallo zur 52. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es sind mal wieder die üblichen vier hier versammelt und das heißt, der Jan ist in München.
Hallo zusammen.
Der Moritz in Köln.
Abend.
Und der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich sitze auch wie immer in Köln. Und ja, wir müssen heute die Frage klären, ob die Fortuna jetzt das erste Endspiel um die Goldene Ananas gewonnen hat oder sich mit einem Paukenschlag zurück im Aufstiegskampf zurückgemeldet hat. Hatte denn jemand von euch eigentlich noch so ein Stück Hoffnung, bevor das Spiel losgegangen ist? Du, Tim.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vorher dieses Interview mit André Hoffmann angeguckt. Der hat da irgendwie auf dem YouTube-Kanal von Fortuna ein bisschen zum Nähkästchen geplaudert. Und das hat mir ein bisschen Mut gemacht. Der Junge hatte noch Hoffnung und der ist ein, es ist ein Genuss, ihm zuzuhören. Und da glaube ich, schon Bochum gepatzt hatte. Ja, genau, das war am Tag vorher. Habe ich gedacht, so, okay, wenn sie in überzeugender Manier heute gewinnen, dann keimt noch mal sowas wie Hoffnung. Ob das eine überzeugende Manier war, wie sie gewonnen haben, darüber sprechen wir gleich.
Ich finde es halt witzig, dass du dir echt noch mal die Konkurrenz angeguckt hast. Daran habe ich halt überhaupt nicht gedacht. Ich habe mir eher so gedacht, da vor dem Spiel, ach, ich lasse mich jetzt so ein bisschen beplätschern. Jetzt eh nicht mehr so die großen Hoffnungen, dass die Saison noch mal spannend wird. Da muss ich mich wenigstens nicht aufregen.
Das war eine sehr naive Vorstellung. Weißt du, Jan, aber das hilft ja auch schon, um von Spiel zu Spiel zu denken. Ich meine, stell dir mal vor, die hätten das jetzt verloren. Dann hätte ich am nächsten Sonntag keinen Bock, mir die Scheiße anzugucken. Und so hält es einen einfach dabei, dass wir das, also dass ich das Spiel nicht nur aus professionellen Gründen für den Podcast schaue, sondern auch einfach, weil es irgendwie noch so eine wahrscheinlich trügerische und völlig verkehrte Resthoffnung gibt und so ein bisschen Spannung. Und da muss man natürlich auch gucken, was die Konkurrenz macht, ab wann man dann innerlich abschenkt. Und
ich finde das ja auch sehr löblich. Und ich finde das auch gut, dass die Mannschaft dann noch immer darüber redet, dass sie es wollen. Aber ich hätte es ja nächste Woche sowieso geguckt, weil es ist jetzt nicht so, dass ich so einen vollen Terminkalender hätte, dass ich was anderes zu tun hätte. Nun, wenn das Wetter gut ist, kann man wenigstens sich draußen hinsetzen, das stimmt. Ja.
Wie lange hat es denn gedauert, Jan, bis dann doch dein Puls das erste Mal nach oben geschnellt ist? Boah. Wann hast du dich aufgeregt das erste Mal?
Ich glaube tatsächlich richtig aufgeregt war erst so gegen Ende der Halbzeit der ersten. Ansonsten war ja nicht so, dass das Spiel einem völlig von den Socken gehauen hätte. Ich hatte so die ersten 10 Minuten halt Angst. Das kann man ja auch als Emotion sehen, auch wenn das ein bisschen dem widerspricht, was ich gerade sage, von wegen die Saison eh keine großen Hoffnungen mehr. Aber ich hatte halt gedacht, die ersten 10 Minuten sah Hannover spielerisch ziemlich stark aus und Fortuna nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, gegen Hannover 3-0 verlieren zu Hause wäre auch scheiße.
Aber ich habe mich vorher schon aufgeregt übrigens. Mich extrem früh aufgeregt. Und zwar über die gelbe Karte für Kovnatski, dass er im nächsten Spiel gesperrt ist. Das hat mich aufgeregt.
Ich glaube, der Lou will auf die Aufstellung raus.
Wer hat sich denn noch ein bisschen früher aufgeregt?
Er sagt jetzt aber auch nichts.
Nee. Lou, wann hast du dich denn aufgeregt?
Ja, das heißt aufgeregt, aber ich war zumindest verwundert. Ich will jetzt hier auch gar nicht so in diese Populismuskerbe hier so einschlagen, aber ich hätte mir schon auf jeden Fall, glaube ich, einen anderen Linksverteidiger als Hartherz gewünscht. Ja, das ist natürlich jetzt so Populismus gepaart mit Captain Hindsight irgendwie. Aber ja, also ich hätte durchaus irgendwie gerne Luca Kreins da gesehen. Bei Kutris konnte man ja irgendwie bisher noch nicht so besonders sicher sein, dass der da wirklich eine Alternative darstellt. Und Ja, deswegen hätte ich mich, glaube ich, über Kainz irgendwie mehr gefreut, aber Herr Rösler hatte das ja auch unter der Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass er Gutriss oder Hartheits bringen würde, weil er halt sich einfach offensive Impulse über die linke Seite wünscht, genau wie vor dem Regensburg-Spiel halt auch. Und dann hat er sich halt für Hartherz entschieden. Und ja, das war aber dann eigentlich auch schon alles. Also sonst, glaube ich, haben wir uns auch alle so ein bisschen gefragt, wie die Fortuna sich dann letztendlich aufstaffeln wird. Gab ja durchaus auch, als man dann die Namen erstmal gelesen hat, vorher die Möglichkeit, dass man vielleicht in dem jetzt auch ein paar Mal ausprobierten 4-3-3 startet, aber letztendlich war es dann ja doch wieder das altbekannte 4-4-2 von immer.
Und Kovnatski auf seine angestammte Funkelposition im linken Mittelfeld.
Da ist er am stärksten.
Das ist am
Wobei man
stärksten.
ja klar sagen muss, dass er wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ne?
Ja,
Also
total
vielleicht
gut. Absolut.
eines der besten, wenn nicht sogar das Beste diese Saison. Und
Ja,
da kann man auch
würde ich
wirklich dann wieder nur
unterschreiben.
sagen, es passt einfach so unfassbar zu David Kownacki, dass sobald er dann irgendwie mal ein gutes Spiel macht, steht er sich dann wieder selber im Weg und holt sich die fünfte Gelbe ab, damit er da bloß nicht ein zweites dran setzen kann. Das passt mir so absolut zu seiner Zeit hier.
Na, aber also ich meine, er ist ja schon auch wenn er da auf außen gesetzt wurde, man hat ja schon gemerkt, dass er auch öfters mal den Weg nach innen gesucht hat und was ja auch durchaus für Gefahr gesorgt hat. Und deshalb fand ich insgesamt wirkte das schon gut, ihn da außen hinzustellen, um dafür Verwirrung zu sorgen, wenn er dann nach innen zieht. Und hat mir gut gefallen. Also war ja auch einfach ein mega engagiertes Spiel. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass er auch 11 Kilometer abgespult hat. Also er war wirklich omnipräsent und ja, schade, ne?
Und ist
Deshalb
halt
habe ich mich
trotzdem,
über die gelbe Karte so aufgeregt.
ist aber trotz der frühen Verwarnung dann auch nicht vom Platz geflogen, muss man ihm auch hoch
Ja.
anrechnen. Der Schiedsrichter hat das ja wirklich die gelben Karten relativ locker sitzen, so. Also da ist das dann auch schon eine Leistung. Weil
Ja.
er ja auch defensiv mitarbeiten musste.
Ja, muss der auf jeden Fall. Aber ich finde, man hat schon auch in dem Spiel jetzt auch mal klar gesehen, dass halt die Herausforderungen in der zweiten Liga auf der Position dann vielleicht auch ein bisschen andere sind als in der ersten Liga, wo ich das, ja, wo dem ja dann eigentlich immer gar keine Luft mehr irgendwie blieb nach vorne, als er gerade zum Anfang der letzten Saison immer Nico Gieselmann stark unterstützen musste, als er da auch immer auf dem Flügel eingesetzt wurde. Und das hat mir noch immer so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, dass Kownacki da auf dem Flügel so ein bisschen verschenkt war. Aber das war ja dieses Mal irgendwie gar nicht so, sondern Kownacki war ja auch eigentlich fast die gesamte erste Halbzeit lang der einzige wirkliche Aktivposten irgendwie auch in der Mannschaft und auch so derjenige, der es da so ein bisschen geschafft hat. Ja, halt so ein bisschen, ja, immer so diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff so ein bisschen zu schaffen. Von Hennings und Karaman war ja wirklich eigentlich die ganze erste Halbzeit kaum irgendwas zu sehen. Und von der Fortuna generell ja auch eigentlich sehr, sehr wenig im Spiel nach vorne. Ja, und dann war es ja wirklich dann halt die Bälle, die dann mal auf Kownacki gespielt wurden. Und der hatte, glaube ich, da noch ein oder zwei Fernschüsse, die ja zumindestens mal so in Richtung Gefahr gingen. Und ja, ich meine, von Hannover hat man ja jetzt auch nichts gesehen, was jetzt so viel gefährlicher war. Ich weiß nicht, Jan, du hast die da relativ stark gesehen am Anfang.
Die ersten 10 Minuten, weil ich halt Haraguchi, du hattest ihn ja schon erwähnt, wie wichtig er ist für das Hannoveraner Spiel letzte Woche. Und der hatte so ein paar Momente, wo er wirklich spielerisch stark aufgetreten ist. Und ich habe gedacht, okay, wenn der heute so einen Tag erwischt hat, wo er hier Zuckerpässe spielt, dann wird es schwierig. Aber es hat sich dann relativ, nach so 10 Minuten, Viertelstunde, erledigt gehabt. Und danach war Hannover halt in keinster Weise mehr spielerisch so gefährlich, wie ich das am Anfang vermutet hätte, weil sie ja auch in einer sehr guten Phase waren vor diesem Spiel. Was ich mich frage, auch wenn man sich diese Pressekonferenz dann nach dem Spiel angeguckt hat, ich habe leider die Formulierung von Rösler, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, mir ist aber gerade wieder eingefallen, dass er da sowas gesagt hat, dass er nämlich sowas gesagt hat von wegen, ja, der Ballvortrag sei sehr gefällig gewesen in dem Sinne, der Fortuna und habe da schon ein bisschen was richtig gemacht. Und er sprach nicht von der zweiten Halbzeit, sondern tatsächlich auch von der ersten Halbzeit. Und da habe ich mich gefragt, ist der jetzt ein Fetischist für lange Bälle geworden? Oder warum glaubt der, dass der Ballvortrag... Also ich verstehe nicht, was er damit gemeint hat tatsächlich, weil ich fand, es waren halt lange Bälle auf Kownacki, der sich halt verarbeitet hat. Und wenn nicht, dann war der Ball halt wieder weg.
Ja, ich kann mir vorstellen, also er hat ja, glaube ich, in der Pressekonferenz vor dem Spiel angedeutet, dass sie vor allem auch Abschlüsse aus der Distanz trainiert haben, dass das vielleicht sogar mit Teil des Matchplans war. Weite Bälle und dann direkt drauf aufs Tor. Und dass er deshalb sagt, dass der Ballvortrag oder wie auch immer er es formuliert hat, sei gefällig gewesen, weil er was gesehen hat, was trainiert haben, das umgesetzt wurde. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Okay, wenn
aber
das
mein...
Ja, bitte macht.
Ja, ich hatte auf jeden Fall eigentlich schon das Gefühl, dass so ein bisschen mehr, also natürlich Carsten Meyer wieder mit eingeplant für den Spielaufbau, aber dass dann eben Pripp oder Morales dann auch eigentlich Bälle bekommen sollten, die sie dann weiter nach vorne leiten, über die Flügel oder so. Und das hat halt irgendwie gar nicht geklappt. So, ne? Nee. Die mussten ja immer mit dem, die haben ja immer Richtung eigenes Tor geschaut und gespielt. So, und ja, ich fand das auch nicht so prickelnd. Also es war halt relativ stabil wieder. So muss man ja sagen. Ist ja auch wieder überhaupt nichts passiert an Chancen für Hannover. War ja einigermaßen stabil. Ich meine, die mussten sich das Gegentor selbst einschenken quasi. Also das war gut. Aber ich habe genau die gleiche Formulierung da gehört, die du auch gehört hast, Jan, und habe mich auch so ein bisschen gewundert, weil die haben halt hinten in der letzten Reihe ihre Pässe zueinander gut angebracht. Aber alles, was so nach vorne ging, war ja nicht besonders gut. Und da kam auch das Pressing das Pressing der Hannoveraner war, also die waren immer mit sehr vielen Leuten, fand ich da, Richtung Ballspiel führende Spieler. Und Fortuna hat es aber überhaupt nicht geschafft aus diesem, ich meine, da muss ja dann irgendwo jemand auch freistehen mal und anspielbar sein, wenn Hannover mit so einer großen Menge an Spielern da den Raum dicht macht, dann muss ja irgendwo in einem anderen Raum jemand frei sein. Und das kam mir, viel zu wenig. Also es gab so ein paar Versuche von Verlagerungen und das war irgendwie alles sah schon ein bisschen besser aus als in den letzten Spielen. Aber so klasse fand ich es jetzt auch nicht. Nee.
Überhaupt gar nicht, oder? Also ich meine, letztendlich ist ja auch das genau der Grund, weswegen halt das 1:1 fällt. Und natürlich kann man das in der Situation dann selber Kastenmeier auch ankreiden. Klar, ist sein Bock so, natürlich. Aber letztendlich fällt das Tor halt nur deswegen, weil man ja wirklich die ganze Halbzeit halt wieder überhaupt gar keinen Spielaufbau gehabt hat. Ne? Keinerlei Automatismen, keinerlei Idee, wie man nach vorne kommen will. Wirklich,
ja. Bis auf lange Bälle.
Sicher, ja.
Und ich glaube, dass
da,
das möglicherweise...
Also, wann ist man denn, bis auf die beiden Situationen, wo dann Kownacki mal irgendwie aus der Distanz so ein bisschen abspielen kann, ist da ja jetzt auch nicht irgendwie großartig mal irgendwas entstanden. Also, Zeug, man ist ja wirklich bis dann halt irgendwie dann diese Elfmetersituation ja auch mehr oder weniger zufällig entsteht, ja überhaupt nicht nach vorne gekommen. Gefährlich und also ich habe da wirklich überhaupt nichts an vernünftigen Spielaufbau gesehen und natürlich hat man dann irgendwie Kastenmeier da eingebunden, finde ich auch eigentlich total gut. Ich finde es eigentlich richtig gut, wenn man halt so einen Torwart hat, dass man dann irgendwie auch versucht, über den aufzubauen, aber eigentlich ist ja genau das nicht passiert, sondern man hat den ja gar nicht richtig eingebaut, sondern man hat dann immer letztendlich irgendwie, weil es halt nicht funktioniert hat, zu ihm zurückgepasst und dann musste er halt irgendwie diese Bälle spielen und dann auch, häufig halt auch schon nicht mehr mit der nötigen Ruhe, sondern halt wie schon so mit leichtem Druck, wie halt beim 1:1. Und also das kann ja wohl irgendwie nicht der Plan gewesen sein.
Da beim 1:1, das sollen wir nochmal nachher genauer drauf gucken. Aber ich finde halt auch, also ich glaube, wir sind ja nicht irgendwie zweierlei Meinung. Es gab auch, was mich immer sehr geärgert hat. Es war nicht häufig der Fall, weil eben sehr wenig noch nach vorne passiert ist. Aber was man halt gesehen hat, ist, dass Seitenverlagerungen ein sinnvolles Mittel gewesen wären, um Hannover in Probleme zu geben. Ja. Und dann gibt es sowas mal, also wie der Kownacki, das halt zum Beispiel in der 15. Minute auf Klaus macht. Und Klaus macht dann was die, nicht nur er, aber halt auch alle anderen Spieler gemacht haben. Der hat dann halt den Angriff abgebrochen und hintenrum gespielt.
Ja.
Und es war nicht so, dass da es waren jetzt nicht viele Situationen und es war jetzt auch nicht so, dass da vogelwild immer Angriffe, die ganz, da muss nur der eine Pass kommen und dann wäre er durch gewesen, Situation abgebrochen worden wären. Aber es gab überhaupt gar keine Vorwärtsorientierung. Ja, und dann braucht man auch, dann bringt halt die Seitenverlagerung auch nichts.
Aber trotz allem ist es ja schon so, dass man zumindest zweimal in eine Abschlusssituation gekommen ist. Ich meine, Hannover hat das halt mit dem Pressen auch stark gemacht, muss man halt auch so sehen. Durch einen langen Ball. Und ich glaube halt tatsächlich für den Fall, das können die auch das ganze Spiel nicht durchziehen, Hannover, was sie da gemacht haben, für den Fall, dass es halt spielerisch nicht klappt, mal einen langen Ball zu schlagen. Kovnatski hat die halt echt super runtergenommen und dann auch was Gefährliches draus gemacht, dass das durchaus, sag ich mal, der Plan B war und dann auch funktioniert hat.
Ja, was hast du denn Gefährliches draus gemacht? Also, ich weiß, was du meinst.
Das sind zwei Bälle in 45 Minuten.
Also, das sind Fernschüsse, wenn das ein Mittel ist, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, also zu sagen, ja, müssen wir von weiter schießen. Und klar, es gibt halt diese eine Situation, wo er dann halt auch auf Hartherz rauslegt. Und die Flanke, die dann kommt, ist dann nicht schlecht. Die rutscht dann, glaube ich, durch, wird verteidigt. Aber, also, das ist doch. Du hast es ja am Anfang halt gesagt und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wie man diesen Sieg dann am Ende einordnen muss. Du hast ja gesagt, Bochum hat verloren und wenn die Fortuna jetzt einen souveränen Sieg hinlegt, dann glaubst du wieder.
Ja, genau, da glaube ich halt nicht dran. Ja,
genau, nein. Da können wir jetzt schon relativ früh sagen, das war in der ersten Halbzeit wenig souverän. Ja, Hannover war halt eben dann auch nicht gut. Das, also klar, die haben standen halt hoch, aber das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was die gespielt haben. Das war eigentlich ein ziemlich grottiges Spiel. Dass das 1-1 zur Pause geht, in die Pause geht, ist auch eher ein Zufall, als dass das irgendwie eine Logik in diesem Spiel gehabt hätte.
Hättet ihr denn, also weil ich meine, haben wir ja gerade schon gesagt, Hannover ist ja deutlich früher ins Pressing gegangen und hat dann auch auch die Innenverteidiger und Außenverteidiger von Fortuna angegriffen, die, wenn sie ballführend waren. Wie fandet ihr das denn, dass Fortuna meistens erst so ab der Mittellinie draufgegangen ist? So, also, dass die sehr zurückgezogen agiert haben.
Ja, also ich sag mal, ich fand es nicht gut, dass sie es gemacht, erst so spät draufgegangen sind. Aber das hat mich, glaube ich, so ein bisschen dazu bewogen, eben zu mutmaßen, dass diese Idee, ganz weit hinten den Ball zu gewinnen und dann mit einem langen Ball das Mittelfeld zu überbrücken, dass das vielleicht sogar eine Idee war.
Ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, in dieser ersten Halbzeit war schon der Plan, eben Fürth weit kommen zu lassen, aber dann
Hannover,
eben
vor allem,
Entschuldigung, grüne Trikots.
Alles dieselben.
Diese grünen Trikots. Und spielt er nicht auch überall Marvin Ducksch oder so? die eben rauszulocken, aber dann eben meiner Meinung nach vor allem Edgar Pripp anzuspielen, der dann das Spielfeld vor sich hat und vielleicht schon ein paar Hannoveraner hinter sich. Und das hat irgendwie gar nicht geklappt. Und dann frage ich mich, ob es wirklich in dem Fall dann daran liegt, dass Edgar Pripp gerade seine Rolle nicht so ausführt, wie er eingeplant ist. Also ob es wirklich ein individuelles Problem ist jetzt gerade oder ein Formproblem. Oder ob das einfach ein Trainerproblem ist, weil keine vernünftigen Abläufe eintrainiert werden oder so. Aber ich hatte auf jeden Fall oft das Gefühl, Edgar Pripp bekommt den Ball, bekommt den nicht super sauber verarbeitet und in null Situationen, in denen er diesen Ball dann bekommt, kann er sich so nach vorne drehen mit Ball, um dann offensive Anspielstationen zu haben. Sondern er muss immer wieder nach hinten rumspielen. Und das Einzige, was Jan gesagt hat, geklappt hat im Sinne von Fortuna spielt einem Fortuna-Spieler den Ball zu, ob absichtlich, waren halt mal diese Verlagerungsansätze. Und gut, wenn du den Ball nach vorne pölst, kannst du ja auch, wenn Kovnatski den dann so toll runterpflückt, ist natürlich gut. Aber so an wirklich aktiv, ich spiele jetzt den Ball zu meinem Mitspieler da vorne, weil ich sehe, dass das eine gute offensive Option ist, Es gab sehr wenig.
Ja, ich würde dich da auch unterstützen. Ich glaube schon, dass Edgar Pripp eine zentrale Rolle hätte spielen sollen. Er hat auch die 5 meisten Ballkontakte gehabt. Und ist der einzige Mittelfeldspieler, der so viele Ballkontakte hat wie Hoffmann, Danso und so weiter. Aber er hat halt Pässe gespielt, die vogelwild waren. Und zwar auch auf einem, das heißt, vogelwild ist jetzt ein bisschen stark ausgedrückt, aber da waren teilweise Dinger dabei, wo 3-Meter-Pässe, die nicht angekommen sind. Irgendwie stand er ziemlich neben sich, hat eine überschaubare Passquote, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich glaube, du hast recht, dass er eigentlich hätte die zentralere Rolle spielen müssen. Er ist auch in, hat eben die Ballberührung auch bekommen, tatsächlich. Ja. Aber er hat dann eben nicht das nach vorne umsetzen können, was er hätte umsetzen sollen, vielleicht auch. Und dann ist halt klar, dann spielen die halt diesen langen Ball. Aber ich vermute, es ist beides Teil dieses Plans war. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen, das wie das ausgegangen ist.
Aber Plan A hat halt nicht funktioniert. Der hat Hannover halt zunichte gemacht. So.
Ja, dann fällt aber Sicherheit das Tor, das war nicht geplant. liegt auch mit Sicherheit zum Teil irgendwie an Pripp, der jetzt ja schon ein paar Spiele halt irgendwie durch eine etwas schwerere Phase irgendwie geht, muss man ja auf jeden Fall so sagen. Ja, eigentlich seit seiner Magen-Darm-Erkrankung. Bei Klaus war jetzt ja so das erste Mal so ein kleiner Tick nach oben vielleicht erkennbar, aber bei Pripp ja irgendwie jetzt wirklich überhaupt nicht. Und ich glaube, dem würde wirklich auch mal eine Pause ganz gut tun, dass man den halt auch einfach vielleicht mal von der Bank bringt oder auch mal gar nicht absetzt eine Woche. So, das war ja auch die letzten Wochen schon zu sehen, aber es geht halt nicht, ne? Also,
ja.
du hast halt niemanden, den du da halt einsetzen kannst, der diese Rolle zumindest so einigermaßen ausfüllen muss, und du musstest ihn jetzt halt durchspielen lassen. Jetzt hat man halt das Glück, dass Appelkamp zurückkommt. Und wenn jetzt da die Trainingseindrücke ähnlich sind und bleiben, wie ich das jetzt vermute, dass der wahrscheinlich jetzt auch im Training nicht Bäume ausreißt, dann würde es ihm wahrscheinlich sehr, sehr gut tun, wenn man ihn gegen Heidenheim mal auf die Bank setzen würde erstmal. Aber ich denke halt schon auch einfach, dass man da jetzt nicht Pripp alleine die Schuld irgendwie anlassen kann, weil ein Aufbauspiel hat Fortuna, ein vernünftiges Aufbauspiel hat Fortuna halt nicht, seit Uwe Rösler da ist. Also ich glaube kaum, dass jetzt, wenn Pripp einen besseren Tag gehabt hätte, dass das Spiel jetzt ein wesentlich anderes gewesen wäre. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also das finde ich nicht ganz korrekt mit Uwe, seitdem Uwe Rösler da. Ich kann mich schon so an ein paar Ansätze in der ersten Liga erinnern, wo mit Stöger und Berisha das ein bisschen besser aussah. Jetzt vielleicht nicht überragend, okay.
Ja, das aber sind ich jetzt weiß, was zwei du meinst. Drin, zum einen mit Stöger und Berisha.
Ja, also, aber du hast von
Rösler. Die nochmal eine ganz andere Qualität haben und, wie du schon sagst, in der ersten Liga. Wir wissen alle, wie lange das her ist.
Ja, aber du hast halt gesagt, unter Rösler gab es das nicht.
Ja, das ist ganz korrekt, aber ich weiß, was du meinst. Ich möchte nur sagen, wenn wir jetzt mal dein Argument stehen lassen, sind jetzt trotzdem schon wieder 22 Spiele seitdem gespielt, plus verschiedenste Pleiten in DFB-Pokalspielen gegen Unterligisten, wo halt keine Entwicklung zu sehen ist und kein Aufbauspiel zu sehen ist, sondern eher eine Rückentwicklung, von daher... Ja, gut, aber können wir vielleicht ja nochmal ans Ende schieben, wenn es sein muss, dieses Streitgespräch. Und wir steigen dann jetzt mal direkt ein in der 25. Minute, als nämlich das 2:0 fällt.
Schon 23 Minuten Aufnahme und wir steigen mal ein.
Ganz genau. Ja, also wir haben ja viel schon. Es ist ja schon irgendwie zufällig, wie dieses Tor fällt. Ne? Also so wirklich, wirklich erzwungen ist es nicht. Aber man muss es dann ja dann auch erstmal so annehmen, dieses Geschenk da von Hannover oder Moritz.
Du machst den Elfmeter jetzt gerade.
Ja.
Ja. Ja, immerhin Strafraumszene der Fortuna. Morales liegt zurück noch und Klaus tankt sich da durch. Ich weiß, ja, Geschenk von Fortuna, Geschenk für Fortuna kann sein. Muss man annehmen. Ich fand es jetzt nicht schreiend ungerecht, aber...
Nee, trottelig, meine ich.
Ja, ist nicht schlau. Nicht schlau gemacht und von Klaus gut gemacht. Ist nun mal auch zuerst beim Ball und ist halt ein Elfmeter.
Ja. Ja. Aber ich finde halt auch einfach, wie Klaus dorthin geht, mit welcher Entschlossenheit, dass er noch unbedingt den Ball bekommen möchte, führt ja auch dann zu diesem Elfmeter. Und insgesamt hat Klaus halt auch, was kämpferisch angeht, nicht nur wegen seines Tores, auch insgesamt eine vielleicht seine beste Partie bisher gemacht für Fortuna. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man den Elfmeter erzwungen hat, aber es gibt jetzt tatsächlich durchaus Spiele, wo ich gesagt hätte, da wäre er nicht so hingegangen und dann wäre es nicht zu diesem Elfmeter gekommen. Also
ja. Ich hatte schon den Eindruck, dass er da so hingeht, weil er sich denkt, okay, wenn ich da so hingehe, einer senzt mich um, dann ist es ein Elfmeter.
Ja, aber das ist doch super.
Ja. Und dann hat tatsächlich Rufen Hennings einen Moment gehabt, wo man dachte, ach, Rufen Hennings, der spielt mit. Ja. Das ist ja verrückt. Aber man weiß, es ist unglaublich. Ne? Also man zweifelt keine Sekunde, dass das ein Tor ist. Der schießt genau in die Ecke, der Torwart springt gut und der ist ja trotzdem drin.
Ja, der lange Torwart springt gut, aber der ist so platziert und hart geschossen, dass er einfach sitzt. Ja.
Der entscheidet sich halt auch wirklich früh, der Torwart. Ne? Also es ist echt so, dass ich auch wirklich in der Situation dann halt, als der Schuss dann quasi unterwegs war, auch kurz dachte so, oh, das wird eng. Aber ja, reicht dann halt natürlich trotzdem, weil das ist eben Ruben Hennings.
Ja, wohl dem, wer so einen sicheren Elfmeterschütze hat.
Absolut. Und ja, leider hat die Fortuna dann ja nicht so wirklich viel draus machen können, weil eigentlich muss man ja sagen, dass er das schon extrem in die Karten gespielt hat. Das war bisher ja schon eher das typische 0-0-Spiel. Man war richtig stabil bisher hinten. Ja, und legt sich dann halt dieses 1-1, was wir ja kurz angesprochen haben, halt mehr oder weniger selber rein.
Ja, du hast eben gesagt, dass da Druck auf Kastenmeier gewesen sei. Das habe ich so nicht gesehen.
Nee, das war in dem.
Das geht komplett auf seine Kappe und war vollkommen unbedrängt, unnötig. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Vielleicht wollte er es zu spielerisch machen, weil er halt schon gehört hat, wie wir ihn für seine spielerischen Ansätze loben und auch andere. das ist dann vielleicht ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ja, da habe ich mich schon sehr drüber aufgeregt, weil das, wie du schon sagst, da kriegt man schon so ein 1-0, eigentlich so ein 0-0-Spiel und dann verbaselt man es halt innerhalb von ein paar Minuten wieder selbst, indem man Hannover, die wirklich dann stark nachgelassen hatten, nach meinem ersten Eindruck, vielleicht stimmt der auch einfach nicht, wirklich wenig auch besser waren als Fortuna, dann kommt da dieses 1-1, ja, grob scheiße.
Ja, also ich meine, das macht, wenn man so ein Geschenk auf dem Tablett serviert bekommt, dann muss man es natürlich auch erstmal annehmen. Das macht der Stürmer, wie heißt der, zu leben, Mani war das, glaube ich. Das macht er ja auch gut, obwohl da wird dann halt noch Morales auf dem falschen Fuß erwischt, wie er, glaube ich, insgesamt an dem Tag auf dem falschen Fuß erwischt wurde. War nicht das stärkste Spiel von Morales, sonst kann er da vielleicht noch was kicken. Aber ja gut, ist halt vor allem Carsten Meyers Ding.
Ja, aber ich glaube auch, aber ich habe eigentlich auch eher das Gefühl, dass man halt dann in dem Augenblick, wo dann dieser Fehler erstmal passiert ist, der glaube ich deswegen entsteht, weil Hannover da auch einfach, glaube ich, ganz gut presst. Natürlich ist es keine richtig, richtig krasse Drucksituation für Carsten Meyer, aber in dem Augenblick, wo er halt eigentlich seine Entscheidung machen muss, stellt man halt genau die Leute zu und dann will er den Ball wahrscheinlich irgendwie nicht langschlagen und entscheidet sich halt einfach genau für die falsche Option.
Wo will er den Ball hinspielen? In dem Moment
ist auch nicht da klar. Steht Zimmermann, glaube ich.
Ja? Ja, ja. Ja, also ich glaube halt schon, dass er sich kurz umentscheidet. Weil Hannover da sich einfach sehr, sehr gut orientiert halt in dem Augenblick. Aber ja, trotzdem, als dieser Fehler dann passiert ist, habe ich eigentlich das Gefühl, dass man das schon noch verhindern und noch verteidigen kann. Weil André Hoffmann ist halt noch frontal vor Muslia. Der hat natürlich dann diesen großen Geschwindigkeitsvorteil, dass er halt mit Tempo auf ihn zulaufen kann. Aber auch Morales steht ja dann eigentlich noch gut genug so dafür, dass man sich dann halt eigentlich zu zweit halt noch davor stellen kann. Und eigentlich muss ja nur jeder eine Seite wegnehmen. Und irgendwie schafft es dann halt Morales, sich dementsprechend zu verhalten, dass er sich dann ja in dem Augenblick, wo dann halt Muslia nach rechts geht, dass er dann halt vor Hoffmann steht und dadurch halt aus einem 1 gegen 2 ein 1 gegen 1 macht und sich dann da aussteigen lässt. Also das hätte man, da kann man sich halt schon auch cleverer verhalten.
Ja, ja, sehe ich auch so. Also Morales kann das auf jeden Fall anders lösen, aber ich meine, ja, Kastmeiers Ding. So. Und ich meine, dass er, der hat halt viele hohe Bälle immer hinten rausgeschlagen, die auch oft dann nicht den eigenen Mann gefunden haben und im Aus gelandet sind. Vielleicht wollte er es da jetzt einfach mal schnell machen, das Spiel flach und völlig katastrophale Entscheidung in dem Moment. Ja.
Apropos sich unclever verhalten, bevor es dann zum eigentlich ja, verdienten 1:1 in die Pause geht, stellt sich die Fortuna dann ja noch ein weiteres Mal in dieser Pause ein Bein. Und zwar nachdem Florian Hartherz, als er versucht, einen Ball zu erreichen im gegnerischen Strafraum und dabei dem Hannoveraner ein Bein stellt, und er dafür gelb sieht, kriegt er dann kurz danach direkt gelb-rot. Ich glaube, die zweite gelbe Karte ist relativ unstrittig. Oder wie seht ihr das? Aber ich weiß, dass wir bei der ersten gelben Karte ja so ein bisschen über Kreuz lagen. Da bin ich nämlich irgendwie der Meinung, dass man da nicht gelb geben muss, weil ich meine, das ist irgendwie eine Aktion im gegnerischen Strafraum. Er versucht da an den Ball zu kommen. Das ist eine klare Ballorientierung, das ist kein brutales Foul. Also das sehe ich nicht, dass man da gelb geben muss. Habe ich nicht verstanden.
Ja, das ist halt immer dieses Dilemma. Und da haben wir ja auch, glaube ich, drüber geredet. Das sind bei so vielen von diesen gelb-roten Karten, die Fortuna bisher bekommen hat, oftmals die erste gelbe Karte halt ja relativ, also meiner Meinung nach, relativ lächerlich ist oder beziehungsweise zu einem frühen Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht sein muss. Und ja, aber wenn du die halt schon gegeben hast und dann ein klares Gelb vollkommt, dann schmeißt du die Leute halt runter. Aber irgendwie finde ich diese erste gelbe Karte. Ich meine, es gab insgesamt quasi, wenn du gelb-rot als zwei gelbe Karten siehst, 5 gelbe Karten in der ersten Halbzeit gegen Fortuna. Ja, und es war nicht, also da waren
die gegen Edgar Pripp ist halt auch schon komplett überzogen.
So, da genau, halt dieser Vorteil.
Klar, ja. So, also Wahnsinn, was, also fand ich auch mal.
Also, ich sehe das komplett anders als ihr.
Ja.
Also, ich habe in der Situation sofort gesagt, das ist gelb. Allein, weil er mit so einer Dynamik da reingeht. Du hast halt recht, Lou, ja, der hat eine gewisse Ballorientierung. Aber der geht da rein, wie du halt in der Situation, und du siehst ja auch eigentlich schon, dass der Ball im Aus ist.
Ach, du meinst jetzt Hartherz.
Ja, Hartherz.
Ah, ja. Situation.
Darum geht es ja, ob das eine gelbe Karte ist. Nicht scheiß auf diese gelbe Karte für Pripp. Aber das ist für mich, ich habe sofort gesagt, das ist gelb. Und hat er auch bekommen. Weil allein diese ganze, allein wie das aussieht. Ja, wie er da reingeht, mit welcher Wucht. Völlig unnötigerweise. Du kannst halt sagen, er hat eine Ballorientierung, ja, der fucking Ball ist halt so gut wie im Aus. Ja, das war halt schon, es war einfach dämlich. Und ich habe tatsächlich, und vielleicht haben das auch andere gedacht, natürlich sofort gedacht, oh Gott. Also, das wird ja so passen, wenn sich das nicht sofort rächt. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, dass es sofort eine gelb-rote Karte gibt. Aber irgendwie war das halt so unnötig. Hm. Und wie für mich einfach auch gerechtfertigt, diese gelbe Karte, was da schon im Hintergrund lag.
Ja, ich bin dabei, Jan. Also auf jeden Fall, gerade weil der Ball kaum noch zu erreichen war und der Dynamik, ist das eher eine gelbe Karte als keine. Man kann es mal so rumformulieren, man kann sie auch nicht geben, klar. Aber Tendenz zu, man gibt sie. Und ich habe da auch tatsächlich direkt ein ungutes Gefühl gehabt und habe gedacht, okay, wenn er jetzt noch irgendeinen Foul macht, was nicht gelbwürdig ist, dann hoffentlich macht er das noch vor der Pause, dann bitte zur Halbzeit rausnehmen, wegen stark gelb-rot gefährdet. Aber leider macht er dann direkt das Foul, was zur zweiten gelben Karte führt. Und
was heißt damit denn hier haben leider? Wir jetzt
Aber wir haben auf jeden Fall in der, stimmt, man muss es ja auch mal positiv sehen. Wir haben jetzt in der Platzverweisstatistik mit Braunschweig gleichgezogen. Oh, jeweils 6 überholt. Platzverweise. Ja. und sind damit dann auch, wenn man alle Karten summiert, das zweitunfairste Team der Liga. Also man kann nicht sagen, man hat sich nicht reingehauen. So. Nächster Gegner ist übrigens das fairste Team der Liga.
Ja, die werden mal sehen.
Ja, aber Moritz, worauf du anspielst, stellen wir uns mal vor, der Spieler, der Linksverteidiger gespielt hätte in diesem Spiel, hätte nicht Florian Hartherz geheißen, sondern Peter Müllermeier. Wie hätte man ihn dann bewertet? Hätte er von der Rheinischen Post eine 6 bekommen? Ich sage nein.
Nein, natürlich nicht.
Das ist halt mittlerweile nein. So ein Bias. Also ist, der ist halt ja. Auf dem Kieker von allen. Der hat kein schlechtes Spiel gemacht bis dahin. Diese gelb-rote Karte ist dackendumm. Ja,
und das
ja.
War mit Abstand sein bestes Spiel, was er bisher im Fortuna-Dress
abgeliefert hat. Ich finde, der hat nicht viel falsch gemacht. Und der hatte so ein paar Momente, wo er dachte, okay, da war die Abstimmung mit Kovnatski war nicht total ideal. Und so sehr wir Kovnatski da gelobt haben, wie gesagt, vielleicht liegt es auch nicht an beiden, sondern das passte irgendwie nicht so sehr gut, aber dafür war das in Ordnung. Und meines Erachtens, wenn man hat sich halt auf ihn eingeschossen, weil er auch enttäuscht hat bisher, das sehe ich ein, aber jeder Fehler, den er macht, wird schwerer gewogen als bei allen anderen Spielern.
Ja, um das mal mit Loose-Worten zu sagen, also die lege ich dir jetzt so in den Mund, aber das ist ja kein Fehler von Florian Hartherz, sondern das ist ein Fehler von Uwe Klein und Uwe Rösler oder wer auch immer den Menschen hergeholt hat, dass die halt nicht Twitter gelesen haben. Du holst halt so einen zur Fortuna und Fortuna hat Ansprüche, die halt Aufstieg heißen, die ja selber mitgeteilt wurden. Und der hängt sich ja rein, also jedes Spiel bisher, der hat ja noch nie... ja, irgendwie eine lustlose Vorstellung abgeliefert, sondern immer glücklose Vorstellung, wo man dann einfach sagen muss, das passt dann vom Niveau her, glaube ich, einfach nicht.
Ja, aber ich weiß zumindest, halt. in der jetzigen Form, glaube ich, und ja, passt das vielleicht wirklich einfach im Augenblick nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sagen kann, dass es da komplett irgendwie überhaupt nicht dazu reicht, bei der Fortuna in der zweiten Liga zu spielen. Aber du hast ein anderes Wort gesagt und ja, das ist halt glücklos. Ich habe im Augenblick einfach das Gefühl, der kann machen, was er will.
Ja.
Der ist in jeder unglücklichen Situation dabei, egal was er macht. So, das Pech findet ihn. So, und ich glaube, allein deswegen hätte ich ihn einfach gerne nicht aufgestellt, weil ja, einfach weil man halt schon denkt, so, ja, dem wird irgendwas Unglückliches passieren, wo der gar nicht so viel dafür kann irgendwie. Aber im Augenblick hat er einfach das Pech an den Füßen so und ja, dann würde es wahrscheinlich irgendwie eher Sinn machen, ihnen da vielleicht auch mal eine kurze Pause irgendwie zu geben.
Da möchte ich jetzt auch nochmal einsteigen, Lou. Und dann können wir auch das Thema Hartherz beenden. Aber das zielt auch eher auf Rösler ab. Und zwar wird er ja gefragt, warum der, also nach der, in der PK, warum der eben Florian Hartherz aufgestellt hat und nicht Leonardo Gutris oder Kreins oder warum er sich für Florian Hartherz entschieden hat. Und da musste ich zurückdenken bei seiner Antwort an eine Diskussion, die wir nach dem Essen-Spiel, nach dem Pokalspiel geführt haben, dass ich gesagt habe, der hat den Wolf gebracht, der hat verschiedene Leute gebracht, damit die auch ein bisschen Spielzeit bekommen und damit es halt innerhalb des Kaders irgendwie passt und damit die Leute motiviert bleiben. Und du hast gesagt, das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst oder du musst eine Mannschaft aufstellen, weil du davon überzeugt bist, dass diese Mannschaft die beste ist, um das nächste Spiel zu gewinnen. Der Grund, dass er Florian Hartherz aufgestellt war eigentlich seiner eigenen Aussage nach nicht, dass er gedacht hat, Florian Hartherz wird den besten Job machen von allen Spielern, die wir gerade haben, zur Verfügung auf der Seite, sondern er hat gesagt, ich wollte dem Spieler zeigen, dass man auch mal einen Fehler machen kann und dass er dann im Regensburg-Spiel den Fehler gemacht hat, heißt dann nicht, dass ich ihn dann wieder runternehme und ich wollte ihn quasi aufbauen und positiv bestärken und ihm sagen, dass er seine Chance nochmal kriegt und um quasi ihn nicht nach einem vergeigten Spiel gegen Regensburg quasi in ein moralisches Loch werfen zu müssen.
Ja, was er aber dann im ungefähr übernächsten Halbsatz auch sagt, ist, dass der dann zur Halbzeit für den nun fehlenden Hartherz eingewechselte Leonardo Kutris jetzt wahrscheinlich erstmal die Nase vorn haben wird.
Now it's his turn.
Ja. Yes. Also was ich.
Seine Worte, genau.
Ich glaube, wir müssen da halt nicht noch ewig drüber reden. Ich glaube, die zentralen Sachen sind gesagt. Ich kann Röslers Gedanken nachvollziehen, dass er halt gerne Linksverteidiger hätte, die halt der Mannschaft noch ein bisschen mehr geben, auch offensiv, als das Luca Kreins kann. Und ich finde, dass Hartherz durchaus Anlagen hat, wo man sich Fantasie vorstellen kann, dass er das kann. Er hat ja auch bei Bielefeld irgendwie Dinge gekonnt. Bei Fortuna hat er noch kein gutes Spiel gemacht. Es gibt wenig Argumente für ihn. Und es ist ihm für ihn wahrscheinlich auch bitter. Aber ich glaube halt, dass man ihn jetzt da wie ich das schon sagte, er ist auf dem Kicker von sehr vielen Leuten. Und das finde ich ungerecht. Unabhängig davon, weil diese gelb-rote Karte sagt dämlich. Und da habe ich mich richtig aufgeregt, weil ich dachte, okay, man hat diese kleine Chance noch, wie Tim das ja vorab gesagt hat, dieses Spiel noch irgendwie zu gewinnen. Und ich war davon überzeugt, dass diese Chance nach der gelb-roten Karte eigentlich dahin ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Fortuna dann so eine zweite Halbzeit spielt, wie sie das dann getan hat. Und deswegen war ich ziemlich angepisst wegen der Unnötigkeit dieser Situation.
Also meine Hoffnung war auch komplett bei null zur Halbzeit, also sowohl auf das Spiel betroffen, wie halt auch auf den weiteren Fortgang der Saison. Ich weiß nicht, Tim, war das bei dir anders?
Nö, also ich meine, das ist ja auch kurz vor der Halbzeit, ne? Man muss sich ja auch immer von solchen Tiefschlägen ein bisschen erholen. Man hatte ja, dann war ja schon Halbzeit, da hatte man kaum Zeit, irgendwie nochmal Mut zu schöpfen. Nö, also ich habe tatsächlich gedacht, mit ein bisschen Glück halten wir jetzt hier das 1:1 und das ist zu wenig, genau.
Und was ist dann genau in der Halbzeit passiert? Ich meine, Moritz, hast du irgendeine Erklärung dafür, was genau mit der Fortuna passiert ist? Dann?
Also ich habe so einen Artikel gelesen von dem The Düsseldorfer, der schreibt, dass kolportiert wird, dass die Halbzeitansprache vor allem von Botze und Bellinghausen abgehalten wurde. Mhm. Also es könnte natürlich ein erster Fingerzeig sein. Dass die da wohl auf die Kacke gehauen haben. Was ist da ansonsten passiert? Also ich würde schon sagen, ich glaube, das sagt Rösler eben auch, das war gut, dass wir dann die Pausezeit hatten und nicht wie im letzten, oder ich weiß nicht, Ömer hat es gesagt, dass es nicht nach der Halbzeit war, sondern wir eine ganze Halbzeit Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Was ist dann passiert? Dann ist Leonardo Kutris gekommen für Rufen Hennings, der ja außerhalb seines Elfmeters auch wirklich gar nicht in Erscheinung getreten war. Fortuna hat sich komplett zurückgezogen. Die haben eigentlich so ein bisschen wie gegen den HSV die beiden Ketten extrem nah aneinander gestellt, die beiden Viererketten, und dann vorne rannte halt irgendwie ein einsamer Karaman rum. Aber so mental, also es war ja zwischenzeitlich auch jetzt noch eine weitere Parallele zu Kovnatski spielt die Funkel-Position. Es war ja auch teilweise die Rückkehr zur 5er-6er-Kette hinten, so wie das ja auch unter Funkel, als Gieselmann immer Unterstützung brauchte von Kovnatski, da waren die ja auch immer zu fünft mindestens hinten in der Kette. Also was ist passiert? Anscheinend eine taktische Ausrichtung, beziehungsweise was das Verteidigen angeht, und doch eine sehr überzeugende Ansprache, die gesagt hat, so Leute, das Ding ist noch nicht durch und wir reißen uns den Arsch auf und wir haben hier noch nicht verloren. So. Und das ist ja schon auf jeden Fall eine Reaktion, die jetzt wir alle selber jetzt erstmal nicht hatten, glaube ich, in dieser Halbzeitpause.
Uwe Rösler hat ja später tatsächlich auch auf der Pressekonferenz seit langem mal wieder das Momentum ausgepackt. Mhm. Und irgendwie scheint das in der Halbzeitpause in die richtige Richtung gekippt zu sein.
Ich finde aber, um das mal, wenn man halt sagt, die Ansprache in der Halbzeit ist von Botzek und von Bellinghausen gekommen. Ich finde die Entscheidung, Leonardo Kudrys zu bringen in die Situation, schon bemerkenswert.
Ja.
Und er hätte halt einfach locker Luca Kreins bringen können. Es hätte halt super gepasst.
Ja.
Auch zu dem Spiel, das dann die Fortuna gespielt hat, weil es war ja klar, dass man sich hinten reinstellt, wie du das sagst, ja. Moritz. Dass aber Rösler und sein Trainerteam, keine Ahnung, wie die Entscheidung gefallen ist, sagen, nö, wir machen jetzt nicht das Erwartbare, sondern wir bringen halt Kudrys, der auch einen offensiveren Touch hat.
Ja,
sollte man nicht rauslassen. Und gerade, wenn ich als letzte Woche gesagt habe, na, mir fehlt so ein bisschen dieses Mutige, sondern es ist alles so ein Verwaltungsfußball, dann wäre halt mit Luca Kreins verwaltet worden, dieses 1-1.
Ja, also Uwe Rösler wollte halt, ja, genau, Uwe Rösler wollte nicht als Unentschieden-Trainer in die Geschichte eingehen. Also der hat auf jeden Fall irgendwie, hat ihm jemand was davon erzählt, dass er so geunkt wird. Dass er dann in dem Fall, wo es tatsächlich egal ist, ob man jetzt untergeht oder das Spiel halt noch gewinnt, zu wenig Mut bewiesen hätte. Das will er sich nicht nachsagen lassen. Er hat aber auf der Pressekonferenz gesagt auch, dass er auch über Kreins kurz nachgedacht hat. Ne? Also es scheint wirklich so eine Bauchentscheidung gewesen zu sein.
Natürlich hätte ich, also ich hätte halt gedacht, okay, das passiert einfach. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kudrys kommt. Ja. Und vor allem, was ja bemerkenswert ist, dann auch, wie dieses Spiel weitergegangen ist, weil man stellt sich hinten rein, was auch klar ist zu 10, das ist ja auch überhaupt gar kein Vorwurf. Und was wir von Kudrys bisher gesehen haben, das Wenige, war eigentlich, dass seine Defensivleistung, naja, sagen wir mal, Aufstellungen in der Vergangenheit vielleicht deswegen auch nicht gerechtfertigt hätten. Ja? Mhm. Aber er hat sich da gut eingefügt und die Mannschaft hat dann eben eine sehr konzentrierte Leistung abgeliefert.
Ich meine, ja, alleine die Abseitsfalle,
ja,
in der zweiten Halbzeit Hannover 7-mal ins Abseits laufen lassen. Ja. Und das muss halt auch mal packen mit einem neuen Linksverteidiger und gegebenenfalls noch mehr eingerückten Spielern. Also absolut konzentriert, ja.
Ja, ja, gerade auch, weil man eigentlich fast immer irgendwie mit 5 Leuten dann in der letzten Kette irgendwie gestanden hat. Ne? Also gerade Kovnatski, wie schon angemerkt, der ist ja wirklich sehr, sehr häufig dann irgendwie zurückgerückt. Und man hat es ja dann wirklich immer wieder geschafft, gerade auch den Hannoveraner Außenverteidiger, den linken Hult, da ins Abseits zu stellen. Also auf den gehen ja mindestens 3 oder 4 von diesen, von den 7 Abseitsentscheidungen. Und es fallen dann ja auch erstmal innerhalb der ersten 2 oder 3 Minuten halt 2 Abseitstore für Hannover. Ich meine, das eine ist wirklich sehr, sehr weit im Abseits, aber das andere, da ist es halt mehr so zufällig. Das hätte ja auch so ein bisschen ins Auge gehen können. Aber da hat man das ja schon irgendwie auch schon so ein bisschen gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Und ja, die Fortuna hat dann irgendwie auch diesen Eindruck ja auch sofort abstimmen können und trifft dann halt eben selber auch erst kurz nach der Halbzeit zum 2-1. Wirklich, da hat man auch wieder gesehen, dass wie angesprochen vorher, dass dann mal, wenn man so eine Verlagerung spielt, ich glaube, die kommt von Karaman, dass Hannover dann auch sofort ziemlich offen ist. Oder Zimmermann?
Ja,
ja. Ja, also auf jeden Fall wird von rechts verlagert auf Kudrys. Und obwohl Hannover dann ja irgendwie einen Mann mehr hat, ist dann halt trotzdem irgendwie die linke Seite sperrangelweit offen. Pripp bleibt dann da irgendwie, ich weiß nicht, ob er das wirklich so wollte, das sieht so aus, als ob er da etwas glücklich irgendwie am Ball bleibt, bevor er dann nochmal auf Kudrys links rauslegt. Ja, und der spielt dann halt wirklich eine super Flanke, wirklich absolut perfekt und ja, auch wie Klaus dann diesen Ball halt verarbeitet, ist halt auch wirklich absolute Extraklasse und da sieht man dann jetzt dann endlich auch mal, dass halt, glaube ich, ein Felix Klausen-Spieler ist, der wirklich, jede Mannschaft in der zweiten Liga halt unbedingt verstärken kann.
Also die Vorlage da auf Kudrys nach außen kommt von Karaman.
Kommt von Karaman, genau.
Und deshalb die Verlagerung kam von Zimmermann, genau.
Ich finde ja bei dem Tor bemerkenswert, das Gehirn und das Auge sind ja träge. Und die schauen, die sehen ja immer das, was sie erwarten oder antizipieren das, was sie kennen und erwarten. Und dass diese Flanke dann von Kudrys auf Klaus sind, ich glaube, ich habe schon auf das Hintertornetz geguckt, um zu gucken, wo denn der Ball dann irgendwo hinkommen würde, weil man erahnte, dass Klaus tatsächlich das Wahnsinnige tun würde und den Ball dann direkt nimmt. Und dann geht er aber nicht ins Hintertornetz, sondern tatsächlich in das eigentliche Tornetz. Ganz stark. Man muss vielleicht vorher, das haben wir noch gar nicht gesagt, sagen, ein bisschen Glück hat die Fortuna, weil es gibt zwei Abseits-Tor-Situationen vorher. Da war man noch nicht so ganz gefestigt, wie sonst in der zweiten Halbzeit eigentlich. Und dann ist dieses 2:1 irgendwie tatsächlich ein bisschen folgter Moment in dieser Saison.
Ja, aber danach hält sich dann Klaus beim Jubel ja auch so die Ohren zu, ne? Also der hat ja tatsächlich auch Rösler gesagt, der hat ihn ein bisschen gekitzelt und kritisiert und gesagt, du musst einfach mehr bringen. Er scheint auf jeden Fall ordentlich unter den bisher mäßigen Leistungen gelitten zu haben. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt so ein Knoten aufgeht und in den nächsten Wochen da noch ein paar Tore draufkommen. Also das war auf jeden Fall, den muss er auch erstmal, auch wenn die Flanke natürlich Sahne war, so versenken.
Ja, und was in den nächsten Wochen auf jeden Fall dabei auch ein gutes Stück weiterhelfen könnte, ist die Rückkehr von Shinta Appelkamp, der dann 5 Minuten später für eben besagten Klaus halt eingewechselt wird, der vielleicht auch immer noch nicht so ganz, genau wie Pripp halt auch irgendwie diese Erkrankungen aus den Knochen bekommen hat, vielleicht auch wirklich ganz gut, dass man ihn da jetzt dann auch nicht wieder 90 Minuten hat durchspielen lassen. Ja, und Appelkamp kommt dann rein, sein Comeback. Ja, leider ist er wirklich in den Spielen, wo er jetzt nicht dabei war, hat man ja gar nicht mehr gewinnen können. Und der hat dann ja auch dem Spiel der Fortuna irgendwie nochmal so ein weiteres Detail irgendwie beigefügt, auch wenn er halt irgendwie erstmal einen Moment gebraucht hat, bis er drin war. Aber das sah dann ja ziemlich schnell schon wieder ziemlich gut aus, oder Moritz?
Ja, absolut. Vor allem sah es ja generell einfach gut aus, was Fortuna hinten gemacht hat. Und dann war es ja auch wirklich so, also wir haben ja sogar darüber geredet noch, von wegen, naja, gut, jetzt haben wir da Karaman, Kovnatski und Appelkamp vorne drin, die gegebenenfalls mit vorne sein können. Da kann man schon einen vernünftigen Konter fahren, so. Und das ist halt, also mega Bank. Wir haben wirklich, glaube ich, 3 Minuten vom Tor darüber geredet. Und er war ja auch ziemlich sofort wieder drin. Ich finde es schon wieder so beeindruckend, was er für wundervolle Bewegungsabläufe hat. Wieder halt, also, ja, es ist schön, dass er da ist.
Ich finde, da wird ein Faktor völlig unterbewertet, weil kurz vor dann dem 3:1 passiert eigentlich das Entscheidende, nämlich die Fortuna bringt einen technisch gewandten Spieler, wie der Sky-Kommentator ihn ankündigt. Es folgt der Wechsel von Marcel Sobotka für Morales. Ja. Vielleicht auch der entscheidende spielerische Impuls, der hier gesetzt werden musste.
Also da ich jetzt ein bisschen Ironie da raushöre, nur ein bisschen, möchte ich doch nochmal betonen, auch wenn es dann 72. war und ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, wie viele Pässe es waren, dass Sobotka dann 100% Passquote abgeliefert hat.
Ich glaube so 7 oder so.
Ja, immerhin.
5 Ball.
Naja, man hatte auf jeden Fall nach dem 2:1 nicht so den Eindruck, dass Hannover jetzt unbedingt gleich den Ausgleich schießt. Also man hatte das schon echt ganz gut im Griff, sodass man Hannover dazu gezwungen hat, ja auch aus der zweiten Reihe zu schießen. Da kommt ein Distanzschuss von Bijol noch drauf, den Kastenmeier ja, souverän hält. Und dann fällt auch schon nach einem Einwurf von Kutris übrigens, der im Prinzip diesen Konter einleitet, wo Hannover natürlich auch sagenhaft schlecht hinten steht, sagenhaft offen hinten steht, geht es schnell über Kovnatski, der den mitgelaufenen und frischen Appelkamp auf der Seite sieht und der schießt den so genau ins Eck, wo ich halt denke, das ist ein alter Hase irgendwie, der macht da irgendwie sein 25. Tor in Unterhaus, aber also Wahnsinn. Sehr, sehr cool. So habe ich mir das vorgestellt, die Rückkehr von Shinta Appelkamp.
Gibt's, glaube ich,
nicht. Ja, und dann. Ja. Ja, so ein bisschen, also das war für mich irgendwie auch so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dann auch wirklich sicher war, dass die Fortuna das an dem Tag gewinnen würde, weil ja irgendwie zu dem Zeitpunkt auch wirklich nichts mehr darauf hindeutete, dass Hannover das halt irgendwie nochmal umgebogen irgendwie bekommt und wo ich dann auch wirklich dachte so, boah, verdammt, das gibt's ja gar nicht, hier ist ja wirklich jetzt irgendwie was möglich und ja, irgendwie schafft es die Fortuna dann ja schon wieder aus diesem Moment, wo man jetzt eigentlich mit einem Mann weniger Hannover eine Halbzeit mehr oder weniger, so gut wie das halt mit einem Mann weniger geht, beherrscht hat, ja, sich dann halt wieder da so ein Ei ins Netz zu legen und sich dann ein paar Minuten später beim Stand von 3-1 einmal komplett auskontern zu lassen. Was ist denn da genau los, Jan?
Ja, wenn ich das mal wüsste, da habe ich nicht so gut aufgepasst, weil ich nämlich auch schon dachte, ach, 3-1. Da gehst du mal wohin. Ja. Da wird schon nichts passieren. Ich habe ja nur das Ende noch genommen, gesehen vom Lied. Also was da, mich hat halt gewundert, das wäre eher eine Frage an euch gewesen, warum die Fortuna ihr solides Defensivspiel, das sie ja vorher an den Tag gelegt hatte, so aufgelöst hat. Ja, verrückt, also man hat das Gefühl, die gehen eher aufs 4-1, als dass sie wieder hinten reinstellen. Und das, auch das können wir ja mal sagen. Also dieses hinten reinstellen, das klappt eigentlich immer ganz gut. Wenn der Gegner zu Flanken gezwungen wird, dann hat der wenig Chancen, da was rauszumachen. Aber vor diesem 3-2 passiert irgendetwas, weswegen man überhaupt in eine Situation kommt, dass man einen Konter kriegen kann, das ist mir völlig unverständlich.
Ja, irgendwie rückt Fortuna da halt ein bisschen zu weit raus. Also halt einfach viel, viel weiter, als sie das halt die ganze Hälfte getan haben. Und ja, ich sehe da auch nicht wirklich den Sinn und Zweck hinter. Man lässt sich da vielleicht irgendwie so ein bisschen von der Situation tragen, schiebt halt raus, verliert halt dann irgendwie den Ball und ja, dann geht es halt bei Hannover irgendwie ziemlich schnell. Der Einzige, der es vielleicht noch so ein bisschen verhindern könnte, ist Edgar Pripp, der die Möglichkeit hat, im Zehnerraum vielleicht so 25 Meter vorm Tor, 30 Meter vorm Tor, glaube ich, noch das Foul zu nehmen, wodurch er dann wohl ziemlich sicher vom Platz geflogen wäre. Er schaltet sich dann dagegen und ja, dann macht es Hannover natürlich irgendwie auch stark, dass sie dann da nach links raus verlagern und dann gut in den Rückraum spielen.
Aber natürlich, selbst, weil Fortuna so unsortiert ist, also ansonsten kannst du es halt auch nicht so ausspielen. Ja.
Unbedingt, aber
ja, richtig. Ja, ich wollte nur sagen, richtig entspannt konnte man ja dann erst wieder sein, als in der 82. Minute Adam Bocek eingewechselt wurde. Absolut. Da war ja dann klar, dass die Nummer durch war.
Einfach mal. Also Adam Bocek tut halt gut, dass die Friseure zu haben. Ne? Der Typ ist halt einfach eine geile Sau. Und er sieht der ist viel, einfach immer geiler aus, je länger er seine Haare da trägt. Also ja, das war schon.
Ja, und er betritt das Spielfeld und du denkst, ach, Botze ist da. So, gut.
Ja. Der geht aufs Spielfeld und so sagt sich, so ihr Ficker, der Platz ist gehört mir. Kommt mal. Geiler Typ.
Ja, aber so ein bisschen hatte ich wirklich das Gefühl, ich war wirklich erleichtert, als er gekommen ist.
Ich meine das ernst.
Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass das, genau, und man hatte irgendwie das Gefühl, dass das halt auch die ganze Mannschaft irgendwie so empfunden hat, dass das nochmal so quasi das letzte Signal war, so Leute, wir bringen das jetzt halt noch über die Zeit, so völlig egal wie.
Ich habe mir tatsächlich auch da nichts mehr notiert nach dem Wechsel, da ist nichts mehr angebrannt.
Ja, also die Härte, die dann Bocek, wenn vielleicht auch nur indirekt ins Spiel gebracht hat, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dann ja auch Hannover das Spiel nur zu 10 beenden musste. Ein paar Minuten später, ich weiß jetzt gar nicht, wer von Hannover sich da verletzt hat. Auf jeden Fall hatten die ja schon ihre sämtlichen Wechseloptionen oder zumindest Wechselslots ausgeschöpft. So, dass es dann ja für die letzten Minuten dann doch irgendwie nur eine Gleichzahl war. Aber ja, gefährlich wurde es dann ja so oder so irgendwie auch nicht mehr.
Ja.
Ja, und schön. Damit gewinnt die Fortuna dann dieses Spiel. Ob das jetzt quasi noch ein letzter Strohhalm in Richtung Eingriff in den Aufstiegskampf war oder nicht, können wir ja noch besprechen. Aber ein Spiel mit 3-2, das sich ja schon irgendwie nicht so richtig wie ein 3-2 angefühlt hat. Also die von Sky oder dem Anbieter von Sky erhobene Statistik weist 1,4 zu 1,0 die Expected Goals aus. Das bestätigt das ja dann irgendwie auch so ein bisschen, auch wenn man das ja immer ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Aber ja, jetzt vielleicht dann trotzdem nochmal an euch die Frage, können wir aus dieser zweiten Hälfte, weil wie ich glaube, aus der ersten Hälfte muss man ja vielleicht nicht so viel mitnehmen, kann man aus der zweiten Hälfte irgendwas mitnehmen, was der Fortuna jetzt in der weiteren Saison noch helfen kann oder wird?
Selbstvertrauen.
Aber das weiß ich halt immer nicht so genau, ob, also ich habe immer das Gefühl, am Selbstvertrauen mangelt es der Fortuna nicht und am Selbstvertrauen mangelt es der Fortuna irgendwie schon die ganze Saison nicht.
Also ich weiß auch nicht, wir haben es ja schon vorher gesagt, ich finde, das ist so ein Spiel, die 3 Punkte sind gut, aber daraus jetzt einen größeren Rückschluss ziehen zu wollen, dafür fand ich halt einfach, hat Hannover zu merkwürdig verteidigt und da halt die Konter auch ermöglicht. Ein Stück weit, die waren dann auch gut ausgespielt, keine Frage. Und die Alternative, die man jetzt sieht, ja, ist, dass die Fortuna sich jetzt in jedes Spiel hinten reinstellt und jetzt nur noch kontert, sehe ich jetzt auch nicht. Aber gut, eine große Ballbesitzmannschaft ist sie auch nicht. Vielleicht ist das etwas, was noch passieren kann. Aber normalerweise wird keine Mannschaft, gegen die Fortuna spielt, ja solche Räume lassen, wie das Hannover gelassen hat. Und ich glaube, das war ein absolutes Freak-Spiel. 3 Punkte mitnehmen und schauen, dass man nächste Woche irgendwie eine Kovnatski ersetzen kann, seinen Arbeitsansatz ersetzen kann. Hat man ja jetzt mit Schinder Appelkamp den Spieler vielleicht, der das erledigen wird, und hoffen, dass es gegen Heidenheim mit anderen Ansätzen gute Ergebnisse erbringt.
Aber habt ihr auch das Gefühl, dass der Fortuna vor allen Dingen einfach gut getan hat, dass dann halt Hannover sich da, dass Fortuna da halt einfach quasi von dem Plan, den man halt vorher gegen Fortuna gehabt hat, dass man da abgewichen ist und dadurch halt einfach diese ganzen Räume angeboten hat, zusätzlich dazu, dass man es natürlich auch noch sehr, sehr schlecht ausgeführt hat, aber auch generell ist es ja wie bei der Fortuna so gewesen, dass man ganz am Anfang der Saison halt ganz, ganz schwer reingekommen ist, dass die Gegner irgendwie immer einen Plan gehabt haben und eigentlich erst als die Fortuna dann schon in der Abstiegszone stand, dann vielleicht auch die Teams versucht haben, gegen Fortuna halt besser, also wie offensiver aufzutreten, mehr mitzuspielen, sich da jeweils gegen Fortuna auch richtig was zugetraut haben, dann ist es besser geworden. Und ja, eigentlich von dem Augenblick an, wo Fortuna dann das erste Mal richtig den Anschluss oben an die Spitze hatte, ist dann alles wieder eingekracht. So. Und das hatte mit Sicherheit auch damit zu tun, dass man einfach die Fortuna vielleicht ein bisschen ernster genommen hat und sich ein bisschen weniger bei den Spielen gegen die Fortuna auf das eigene Offensivspiel konzentriert hat, sondern ein bisschen mehr darauf, wie können wir das, was die Fortuna so stark macht, wie können wir ihr das wegnehmen? Und das hat jetzt ja eigentlich in der ersten Halbzeit schon wieder genauso funktioniert. Und dadurch, dass man dann wieder von abwachsen musste, eben nicht mehr.
Was macht denn Fortuna so stark? Also das ist ja schon mal die erste Frage, was da weggenommen wurde. Also ich sehe es halt komplett so, dass an dem gestrigen Sonntag einfach mal viel geklappt hat und man einfach aus 6 Schüssen aufs Tor 3 Tore macht, was einfach eine ziemlich gute Quote ist. Und dann gewinnt man dieses Spiel auch 3-2. Man hat sich jetzt aber nicht reihenweise Chancen erspielt und von daher bin ich auch weiterhin der Meinung, da ist gar nicht so viel, was man der Fortuna wegnehmen muss. Die erspielen sich halt weiterhin zu wenig Chancen, um kontinuierlich jetzt zu punkten. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber es war einfach dieses 2-1, was ja das Spiel auch irgendwie dann maßgeblich beeinflusst hat, da hat halt einfach dieser Angriff mal komplett so funktioniert, wie man es will. Wenn der dann nicht im Tor landet, dann weiß ich auch nicht, wie das Spiel ausgeht. Und da ist es, glaube ich, ist Hannover tatsächlich natürlich auch wichtig, weil sie am Anfang viel pressen, aber nur sekundär wichtig. Fortuna ist halt einfach, spielt nicht wie eine Spitzenmannschaft.
Ja, man kann dazu sagen, dass die Fortuna natürlich eigentlich eine Mannschaft ist, die gar nicht viele Torchancen braucht, weil die Spieler, die da vorne drin stehen, die wenigen Gelegenheiten, die sich ihnen bieten oder wenn sie in gute Situationen ausgespielt werden, auch nutzen. Ich glaube halt für Hannover, die ja genau wie die Fortuna, wenn sie eben noch eine Chance haben wollten, oben mitzuspielen, gewinnen mussten, war diese gelb-rote Karte zu verlockend.
Ja.
Also das war tatsächlich ein bisschen verrückt, aber ich glaube, das war halt, die sind da in eine Falle gelaufen, die sie selber gestellt haben. Wenn die weiter abwartender gespielt hätten oder so, aber sie wollten, glaube ich, einfach diese Gelegenheit jetzt eine Halbzeit lang mit einem mehr zu spielen voll ausnutzen, waren fahrlässig mutig vielleicht und haben aber auch spielerisch keine Lösung gefunden, um den Block, den die Fortuna hinten immer bilden kann mit den starken Verteidigern, die sie nun mal hat, den aufzulösen. Das ging nicht. Und waren halt hinten dann zu anfällig. Und der Trainer war ja auch ordentlich angefressen nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen, weil dieses Spiel zu verlieren, das hat Hannover sich ein Stück weit auch selber zuzuschreiben.
Okay. Ja, und ich glaube auch, also was auch dagegen spricht, also wir hatten es ja letztens beim Regensburg-Spiel und dass es einfach häufig so war, dass wenn Fortuna schlecht aussah, das vor allem dann daran lag, dass der Gegner komplett sein Spiel durchgedrückt hat und durchbekommen hat. Und das war, glaube ich, also so zum, vor allem jetzt, wenn ich an Regensburg denke, muss ich nicht drüber nachdenken, ah, die haben jetzt die Schwächen der Fortuna ausgemacht, sondern die haben halt ihren Stiefel gespielt und Fortuna ist nicht damit klargekommen quasi.
Ich glaube, wir können Haken machen hinter
das
Spiel.
Ich glaube, wir sind auch, uns wir auf werden, jeden Fall, glaube ich, einig darüber, dass das jetzt kein Fingerzeig auf eine große Aufholjagd war.
Die aber kann es gab kommen, Lichtblicke. Aber in Hannover lag es nicht.
Es gibt ja Lichtblicke. Utrecht war doch irgendwie ein halber Lichtblick. Ein paar Spielverlagerungen waren ein Lichtblick.
Klaus, dass Schinter wieder da ist.
Schinter ist wieder da. Kownacki war stark, der fehlt ja leider jetzt.
Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall innerhalb von wenigen Tagen schon wieder das schon wieder mehr Anschauungsmaterial bekommen, ob vielleicht doch die große Trendwende eingetreten ist. das werden wir dann sehen. Aber es geht am Sonntag gegen den FC Heidenheim, die auch noch, wenn sie morgen ihr Nachholspiel gegen Paderborn gewinnen sollten, den Anschluss an Fortunas Tabellenregionen herstellen könnten. Im Augenblick liegen sie noch 4 Punkte hinter Fortuna. Und sie sind auf jeden Fall auch stark ins Jahr 2021 gestartet. Das Team von Frank Schmidt hat jetzt zuletzt die letzten beiden Spiele gewonnen und ist auch generell eine heimstarke Mannschaft. Man hat wirklich erst einmal zu Hause verloren und da hat schon sehr, sehr viele Punkte geholt. Wenn man sich den Kader anschaut, fällt auf, dass sie halt ähnlich wie Greuther Fürth sehr, sehr viel auf junge deutsche Spieler setzen. Im ganzen Kader ist es nur ein einziger Spieler, ein Österreicher, der halt eingesetzt wurde, der halt nicht aus Deutschland kommt. Also sind wirklich, fahren da wirklich ein extrem spannendes Konzept. Und scheint ja auch wieder zu funktionieren. Es ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass man extrem variabel ist. Man hat in den letzten 5 Spielen 5 verschiedene Systeme gespielt zu Anfang. Teilweise auch in den Spielen umgestellt. Aber ähnlich inkonstant sind halt eben auch die Leistungen. Also deswegen hat Heidenheim ist immer mal wieder verpasst, den Anschluss an ganz oben herzustellen. Immer wenn sie mal 1-2 gute Spiele machen, machen sie dann irgendwie wieder ein schlechtes, wie vor einigen Wochen das gegen St. Pauli, wo man die einzige Niederlage eingefahren hat bisher zu Hause, wo man dann irgendwie mit 3-4 in so einem Chaos-Spiel verloren hat. Und das ist letztendlich aber vielleicht auch so ein Indikator dafür, dass die Mannschaft nicht abgezockt genug ist, weil man halt wirklich viel auf junge Spieler setzt, die vielleicht einfach noch nicht so ganz so viel Erfahrung haben. Und ja, dass dann auch oft die Spieler sind, die die Spieler ersetzen, die man halt am Anfang der Saison abgibt. Da sind diese Saison vor allen Dingen Niklas Dorsch und Tim Kleindienst zu nennen. Die hat man vor der Saison für jeweils 3,5 Millionen nach Belgien verkauft, zum KAA Gent. Also 7 Millionen eingenommen. Und ja, hat sich dann natürlich auch von dem Geld verstärkt. Heidenheim ist die einzige Mannschaft neben Fortuna Düsseldorf, die überhaupt über 2 Millionen an Transfersumme ausgegeben hat vor der Saison. Aber ja, wie gerade schon angemerkt, haben die auch um einiges mehr eingenommen als alle anderen Mannschaften in der Liga im Sommer. Die beiden Königstransfers sind Florian Pick gewesen und Christian Kühlwetter. Pick für die Außenbahn, der hat bisher noch gar nicht so richtig eingeschlagen, ist jetzt aber auch langsam ein bisschen verbessert. Kühlwetter dafür umso mehr, das ist nach Simon Terodde der Topscorer der Liga. Beide hat man von Kaiserslautern geholt, also Leistungsträger aus der dritten Liga. Und auf die wird auf jeden Fall zu achten sein. Ja, auf wen auch zu achten sein wird, ist eben besagter Tim Kleindienst. Den hat man nämlich, nachdem er sich jetzt bei Gent nicht so richtig hat durchsetzen können, direkt wieder ausgeliehen im Winter. Und der hat dann jetzt in den ersten drei Spielen direkt mal 4 Buden gemacht. Also der war auf jeden Fall direkt wieder drin. Und ja, worauf die Fortuna vor allen Dingen achten muss, sind ja, die Standards und die Flanken von Heidenheim. Da liegt ganz, ganz klar der Fokus drauf. Es gibt immer wieder Durchbrüche über die Außen. Und mit Kleindienst und Kühlwetter hat man da zwei Spieler, die extrem stark darin sind, ja, Hereingaben zu verwerten. Ob es jetzt in der Luft ist oder ob da halt scharf gespielte Bälle an den Fünfer kommen. Die haben einfach eine sehr, sehr hohe Quote. Und auch Dennis Tomalla, der im Augenblick so eine Art Zehner-Position spielt, ist eigentlich genau wie Kühlwetter gelernter Mittelstürmer, auch wenn ja Kühlwetter jetzt seit Kleindienst zurück ist, so ein bisschen über die rechte Seite kommt und Tomalla eben von so einer Art Zehner-Position, aber die ja stoßen auch immer wieder in den Strafraum vor und die sind alle drei auf jeden Fall ja extrem abschlussstark. Über links sollte jetzt Florian Pick, den ich eben auch schon angesprochen habe, beginnen, aber da gibt es auch viele Konkurrenten. Generell muss man ja so ein bisschen die Aufstellung, die ich jetzt hier vermute, so ein bisschen mit, ja, mit Vorsicht genießen, ist erstmal unter Vorbehalt, weil ja Heidenheim morgen erstmal nochmal gegen Paderborn spielt. Da kann natürlich noch einiges passieren in puncto Verletzungen. Und es sind auch drei Spieler mit 4 Gelben bisher vorbelastet. Und da kann man vielleicht auch so ein bisschen die Daumen drücken, weil das ist einmal Norman Teuerkauf, der Linksverteidiger, der, ja, weil Marc Schnatterer mittlerweile nicht mehr von Anfang an spielt, die Kapitänsrolle übernommen hat oder dann meistens übernimmt. Das ist einmal Kühlwetter. Da sollte man auf jeden Fall die Daumen drücken. Wie gesagt, der hat schon 12 Tore, auch schon ein paar Vorlagen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn der nicht spielen würde. Und dann noch Philipp Meinker, das ist ja, das ist so ein bisschen der Abwehrführer, der Innenverteidiger. Der ist genau wie sein Innenverteidiger-Kollege Oliver Hüsing weit über 1,90 groß. Die sind beide auch ziemlich torgefährlich, also auch auf die muss man unbedingt achten. Bei Standardsituationen, bei Ecken, bei Freistößen. Und ja, Meinke hat auf jeden Fall auch im Jahr 2021 schon 3 Tore gemacht. Wie gesagt, das ist wirklich gefährlich. Ja, dann gibt's aber auch so ein paar kleine Schwachstellen. Und die sehe ich vor allen Dingen in der Unerfahrenheit von dem einen oder anderen Spieler. Und das ist auf der Rechtsverteidigerposition Marvin Rittmüller, der ist erst 21, hat sich aber auch erst gerade durchgesetzt und vertritt den etatmäßigen Rechtsverteidiger Marlon Busch. Der hat auf jeden Fall noch nicht so viel Erfahrung und das gilt auch für die Doppelsechs. Da haben wir einmal Kevin Sesser, der erst seit ein paar Spielen so richtig irgendwie dabei ist, und Jan Schöppner, die sind 20 und 21. Ja, und waren, glaube ich, beide vor der Saison nicht unbedingt als Stammspieler eingeplant. Eigentlich ist der etatmäßige Anker-Sechser Dennis Burnic, der galt mal als ganz großes Talent von Borussia Dortmund, ist jetzt aber im Augenblick auch verletzt. Das sind alles keine schlechten Leute, aber ja, das sind schon auch Leute, die immer mal wieder so einen kleinen Bock drin haben. Und das ist auf jeden Fall was die Fortuna attackieren könnte.
Also mit Power durchs Zentrum, ja?
Ja, genau. Oder über links und den Rittmüller da als rechter Verteidiger irgendwie.
Ja, auch auf der linken Abwehrseite der Norman Teuerkauf, der ist auch nicht klar gesetzt. Also da gäbe es auch noch die Alternative Jonas Föhrenbach. So, die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Also es ist auch nicht so, dass da jetzt jemand ganz klar ganz klar gesetzt wäre. Der ganze Verbund, das Zentrum und die Außen sind da, glaube ich, anfällig, auch weil halt eben die Offensivspieler da nicht immer so richtig gut nach hinten arbeiten. Wie gesagt, Tomalla auf der 10er-Position und Kühlwetter auf dieser rechten Position. Also ich gehe mal davon aus, dass man 4-2-3-1 spielen wird. Das ist aber nicht so klar ersichtlich. Sind halt Leute, die eher nicht so das Verteidigen im Kopf haben. Und ja, von daher könnte ich mir halt schon vorstellen, dass man da immer wieder das auch ausnutzen könnte und dann Kevin Müller im Tor halt auch ein bisschen prüfen kann.
Was mir bisher gar nicht so klar war, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, wenn die jetzt dieses Nachholspiel gegen SC Paderborn gewinnen, also ich meine, im letzten Jahr mit der Relegation zur Bundesliga, das war eine absolute Ausnahmesaison für den ersten FC Heidenheim, aber dann sind die ja auch fast punktgleich mit Fortuna, könnten also am Wochenende sogar an Fortuna vorbeiziehen, wenn man da nicht einen Punkt holt. Das heißt, es ist schon auch wieder so ein, Sky würde es jetzt Verfolgerduell nennen.
Aber ist es nicht eigentlich eher so, dass Heidenheim immer gut war, bis auf diese Saison, wo sie jetzt irgendwie zumindest die Hinserie ein bisschen verkackt haben? Ich habe irgendwie das Gefühl, die waren eigentlich immer weit oben. So.
Ja, aber jetzt
die sind schon so sehr solide. Sind sie
ja gar nicht. Ja. Ja. Also ich meine, wie gesagt, so schlecht steht Fortuna ja jetzt auch nicht da. Und ich meine, die können am Wochenende vorbeiziehen. Also, wir wollen es nicht hoffen. Wir wollen es nicht beschreien hier.
Ja, wie sieht denn die Chancen der Fortuna?
Ach ja. Jetzt,
was du erzählst.
Genau, das klingt ja erstmal ganz gut. Es klingt erstmal nicht so, als könnten sie mit Shinta Appelkamp zurechtkommen. Da ist der, glaube ich, eine Nummer zu gut.
Ach, das ist schwierig zu sagen. In Heidenheim hat man in den letzten Malen, wenn ich mich erinnere, nicht so gut ausgesehen. Also
es ist ja auch erstmal die Frage, ob Appelkamp überhaupt schon die Luft für 90 Minuten hat. Würde ich mir natürlich wünschen. Gerade auch, weil man dann vielleicht mal, wie angesprochen, Prip eine kleine Verschnaufspause geben könnte erstmal.
Und dann Botze spielen lassen, oder was?
Nee, du könntest ja auch Appelkamp halt einfach dann in die Zentrale stellen. Also einfach genau auf die Prip-Position jetzt vom Wochenende.
Und dann Peterson, oder wen hättest du denn gerne auf... Es muss ja irgendwer Kovnatski ersetzen, der ist ja gelb gesperrt.
Ja, also ich würde sagen, so ein bisschen so diese Rolle als derjenige, der halt pressingresistent ist, der so ein bisschen die Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm schafft, hättest du dann ja schon auch Appelkamp, der das machen könnte. Mhm. Und ja, ehrlich gesagt würde ich schon ganz gerne Pettersson sehen, weil der würde dann ja so ein bisschen halt auf dieser Seite von Rittmüller, der sich nicht so wahnsinnig viel nach vorne vielleicht einschalten wird, und Kühlwetter stehen, der natürlich sehr, sehr gefährlich ist, muss man natürlich dann so ein bisschen abwägen, gerade auch, weil jetzt ja wahrscheinlich Kutris von Anfang an spielen wird.
Now it's his turn, ja. Er wird spielen.
Dann willst du Kutris und Pettersson parallel auflaufen lassen.
Ja, überlege ich gerade. Wahrscheinlich würde ich das nicht. Ja, nee. Fein wird das halt auch Rüsler nicht machen. Deswegen muss man da, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, eigentlich wäre mir schon auch am liebsten, wenn man quasi Prip halt wieder spielen lassen würde, müsste. Aber ich glaube, dem würde es wirklich gut tun, wenn das mal nicht so wäre. Aber eigentlich ist auch Appelkamp immer auf diesen Außenpositionen so stark und diese Synergieeffekte mit, weil er dann wie so eine Art Regisseurposition spielt, ohne halt, ohne dass halt irgendwie der Gefährlichkeit über die Seite das halt irgendein Abbruch tut. Und es gibt eben diese tollen Synergieeffekte mit Prip, aber ja, es gibt halt eben niemand, der ihn sonst ersetzen könnte. Wenn man neben Morales da jetzt Sobotka stellt, geht zu viel verloren im Spiel nach vorne. Und da hätte ich irgendwie auch extreme Bauchschmerzen mit. Natürlich gibt es vielleicht die Möglichkeit, dann auch mal in Kuba Piotrowski mal zu bringen. Der hat jetzt,
er hatte jetzt immerhin mal gespielt.
In der zweiten gespielt. Aber eigentlich bringt er ja auch nicht das mit, was Prit mitbringt, sondern ja eher das, was Sobotka mitbringt. Von daher sehe ich das eigentlich auch nicht. Schwierig.
Also ich glaube halt, dass er, wenn er Kutris spielen lassen will, keine offensive Variante auf Außen macht, dann Appelkamp, der eben auf dieser Position seine starken Spiele hatte. Ich würde auch einfach dann nochmal austesten, Prip die Chance zu geben, um zu schauen, eben wie das im Zusammenspiel mit Appelkamp und Prip funktioniert, auch wenn ich da recht geben würde, dass Prip jetzt so aussieht, als ob man ihm mal eine Pause geben lassen sollte. Aber wir haben gesehen, dass es funktioniert. Dass es mit Kutris vielleicht auch einen gewissen Druck auf die Außenverteidiger geben kann, wie du das andeutest. Es würde mich sehr überraschen, wenn es anders laufen würde als so. Also ich fände es ziemlich merkwürdig, also, wenn Kutris nicht spielen würde übrigens. Dann wäre die Kommunikation, die er gewählt hat, ein bisschen eigenwillig. Aber
ist auch noch eine Trainingswoche dazwischen, ne? Aber der scheint ja ein Trainingsweltmeister gewesen zu sein. Ich, keine Ahnung, wie wir spielen, wir werden es sehen, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir nicht an der Konsole gegen den ersten FC Heidenheim antreten. Denn in der jüngsten Tabelle der Bundesliga, wie heißt sie, Südost, festigte der FCH gerade am Mittwoch seinen zweiten Rang. Also an der Konsole können die einiges.
Mhm. Der Marc Schnapperer wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Das alte Schlitzohr. Einfach klammheimlich an die Konsole gewechselt.
Zeichnet sei es ihm gegönnt. Hauptsache, der Sack schießt kein Tor gegen uns.
Ja.
Also nur für den Fall, dass man, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man wieder im 4-4-2 startet und dann vielleicht doch nochmal irgendwie einen Stürmer von der Bank bringen will. Habt ihr irgendwas gehört zum Gesundheitszustand von Emmanuel Lior? Gibt es da irgendwas Neues? Ich habe nämlich da ehrlich gesagt nichts zugelesen.
Nee, es ging ja wieder um diese Muskelsache und dann, ob das jetzt vielleicht doch auch noch mal mit seiner Erkrankung da zu tun hat und so. Und ich schätze, wir würden schon mitbekommen, wenn er denn wieder zurückkäme.
Ja, Rösler hat auf der Pressekonferenz nach Hannover gesagt, dass er froh ist, jetzt alle an Bord zu haben, bis auf Emma und Gökhan Gül.
Ja.
Okay.
Also, wir werden sehen.
Ja. Ich würde gerne.
Ihr werdet es hören?
Ja, genau. Ich würde gerne noch unsere lieben Hörerinnen und Hörer dazu herzlichst einladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wenn ihr uns was zu sagen habt, freuen wir uns total. Es geht über E-Mail, ganz klassisch. Geht es über exil@fortuna-podcast.de. Bei Twitter ist es das Handle @ausexil und empfehlt uns weiter, wenn ihr uns mögt, sprecht uns an, wenn euch was stört oder wir was mögt, auch da freuen wir uns drüber. Und ihr könnt uns auch gerne bei Apple Podcasts oder in den verschiedenen, wo das so geht, eine nette Rezension hinterlassen, auch da freuen wir uns sehr drüber und generell sind wir sehr froh, dass wir euch haben. Macht es mehr Spaß, das zu machen.
In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund.
Habt eine gute Woche.
Ciao.
Tschüss.